Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Hüst und Hott, der Quadriga-Preis in Berlin soll nun doch nicht an Wladimir Putin vergeben werden. Eine Groteske. Dann die Stresstests in unserem Fokus. Die Spanier schütteln den Kopf. Und Bankenspezialist Urs Birchle wundert sich ebenfalls auch über Brüssels Griechenlandpolitik.
Die Rettungsaktion, wenn man das Wort überhaupt verwenden darf, der EU-Politiker, das ist ein seltenes Stück wirtschaftspolitischer Verantwortungslosigkeit.
Ein Gespräch über Stresstestbanken und Eurokrise. Und schließlich, allein sein ist nicht schön.
I was alone, but it is not possible to continue alone. This is ugly, this is bad.
Majid Bichir, der Besitzer von FC Servette Genf, mischt Politik und Wirtschaft auf. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Eva Gammeter. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Der russische Ministerpräsident Putin wird nun doch nicht mit dem Quadriga-Preis geehrt. Nach heftigen Protesten gegen die geplante Ehrung beschlossen die Organisatoren in Berlin, die Quadriga-Preise dieses Jahr nicht zu verleihen. Mit dem Preis sollte Putin für seine Verdienste um die Verlässlichkeit und Stabilität der deutsch-russischen Beziehungen ausgezeichnet werden. Mehrere frühere Preisträger, darunter der ehemalige tschechische Präsident Havel, hatten die Preisvergabe kritisiert. In Großbritannien werden immer mehr Einzelheiten bekannt zum Abhörskandal um die Boulevardzeitung News of the World. So sagten ehemalige Journalisten des Blattes gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, es sei unvorstellbar, dass die ehemalige Chefredaktorin Rebecca Brooks von den Abhöraktionen und Schmiergeldzahlungen der Zeitung nichts gewusst habe. Zweifelhafte Recherchepraktiken seien an der Tagesordnung gewesen, wer dabei nicht mitgemacht habe, sei entlassen worden. Zuvor hatte sich der Besitzer der mittlerweile eingestellten News of the World, Rupert Murdoch, für den Abhörskandal entschuldigt. Auf der geteilten Mittelmeerinsel Zypern wird der türkische Norden dem griechischen Süden Strom liefern. Dies gab der Sprecher der Republik Zypern in Nikosia bekannt. Bei einer schweren Explosion von Munition waren am Montag 13 Menschen ums Leben gekommen und ein nahegelegenes Elektrizitätswerk war zerstört worden. Dies führt zu immer wiederkehrenden Stromunterbrüchen. Die Lieferungen aus dem Norden sollen nun helfen, den Strommangel auszugleichen. Es ist die erste solche Hilfsaktion zwischen den verfeindeten Parteien. Papst Benedikt hat einen chinesischen Bischof aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Der Bischof war am Donnerstag ohne Zustimmung des Vatikans in der Provinz Guangdong geweiht worden. Die Weihe sei deshalb illegal und sorge für Spannungen unter den Katholiken Chinas, erklärte der Vatikan. Die Beziehungen zwischen dem Vatikan und China werden zunehmend durch Bischofweihen belastet, die ohne Zustimmung des Vatikans vorgenommen werden. Bei einem Selbstmordanschlag im Norden Algeriens sind mindestens 2 Menschen getötet worden. Die Bombe explodierte vor einem Polizeiposten in einer Stadt 70 Kilometer östlich der Hauptstadt Algier, wie die Behörden mitteilen. Unter den Toten sei ein Polizist. Die Behörden vermuten radikal-islamische Terroristen hinter dem Anschlag. Gegen die Frankenstärke empfiehlt SVP-Präsident Toni Brunner den Schweizer Unternehmen vor allem ein Mittel. Die Angestellten sollen länger arbeiten. Staatlicher Hilfe erteilt er, wie auch der Bundesrat, eine Absage. Die Schweiz müsse ausbaden, was Europa mit der Schuldenkrise eingebrockt habe, sagte Brunner in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Die Schweiz habe nicht Schuld am starken Franken. Die Lösung gegen die Einbußen wegen des starken Frankens liege darin, die Produktivität zu steigern. Nicht alle Eiswürfel, die in Walliser Restaurants serviert werden, sind über jeden Zweifel erhaben. Eine Untersuchung des kantonalen Lebensmittelinspektorats in 27 Betrieben hat ergeben, dass rund 30% der servierten Würfel nicht den Anforderungen genügten. die ihm nachwiesen, 8 Proben eine Verunreinigung durch Keime oder Bakterien auf. Grund für die verunreinigten Eiswürfel ist der mangelnde Unterhalt der Eismaschinen. Mit der Partie zwischen Sion und dem FC Zürich hat um 17.45 Uhr im Fußball die neue Super League-Saison begonnen. Fritz Bischoff kennt den aktuellen Zwischenstand und hat auch die übrigen Sportmeldungen des Tages.
In den ersten 20 Minuten der Partie im Wallis zwischen Sion und dem FC Zürich sind noch keine Treffer gefallen, 0:0 damit der Zwischenstand. Um 20.15 Uhr wird heute Abend noch die Partie zwischen den Young Boys und dem FC Basel angepfiffen. Zum Rad. In der Tour de France stand heute in den Pyrenäen die eigentliche Königsetappe über 168 Kilometer mit 5 Pässen und dem Ziel in Plateau des Bailles auf dem Programm. Trotz der anforderungsreichen Streckenführung hat der Franzose Thomas Vöckler seine Leaderposition auf eindrückliche Art verteidigt. Da sich die Favoriten im Schlussaufstieg zum Ziel gegenseitig neutralisierten, kam der Belgier Shell van der Rijt zum Tagessieg, dies vor dem Spanier Samuel Sanchez und dem Luxemburger Andy Schleck. Triathlon, Reto Hug und Sven Riederer beendeten den zur WM-Serie zählenden Wettkampf über die olympische Distanz in Hamburg mit den Rängen 8 und 10 mitten in der Weltelite. Sieger wurde der Australier Brett Kahlefeld. Und Motorrad, den Grand Prix von Deutschland nehmen in der Moto2-Klasse die Schweizer morgen Sonntag aus den Positionen 12 Tom Lüthi, 15 Randy Krummenacher und 28 Dominik Eggeter in Angriff.
Fritz Bischoff. Zum Wetter. In der ganzen Schweiz beginnt es morgen kräftig zu regnen. Im Süden und in den Alpen der Zentral- und Ostschweiz sowie in Graubünden sind durch die starken Regenfälle lokal Hochwasser und Moorgänge möglich. Die Temperatur erreicht morgen im Norden nur noch 18, im Süden 21 Grad. Am Montag gibt es längere sonnige Abschnitte. Regen fällt nur noch vereinzelt. Im Norden bleibt es kühl bei bis zu 19, im Süden gibt es 24 Grad.
Wieso das Gespann der Quadriga in Berlin quasi durchgebrannt ist? Wieso die Stresstests der Iberischen Halbinsel spanisch vorkommen und was der Bankenspezialist Urs Birchler davon hält? Dann die syrische Opposition eint nur ein Ziel, der Sturz des Regimes. Und der iranische Besitzer des FC Servet verlangt Unterstützung, ein Genfer Powerplay. Ich höre Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs, als Podcast auch im Abonnement unter drs.ch. Eine Preisverleihung gibt in Deutschland zu reden, oder besser, sie gab zu reden. Wladimir Putin hätte am Tag der deutschen Einheit in Berlin den Quadriga-Preis überreicht bekommen sollen. Jetzt nicht mehr. Die Vergabe wurde am Nachmittag abgesagt. Damit hat eine pompöse deutsche Organisation den russischen Regierungschef grob desavouiert und sich selber weitgehend pulverisiert, meint Kasper Selg in Berlin.
Quadriga, das war bisher ein Symbol für Berlin. Der vierspännige Kampfwagen hoch oben auf dem Brandenburger Tor, dem eigentlichen Wahrzeichen der Stadt. 4 Pferde ziehen das zweirädrige Gefährt, auf dem die geflügelte Siegesgöttin Victoria steht und lenkt. Jetzt ist die Quadriga im doppelten Sinn zum Wahrzeichen Berlins geworden, ein Symbol auch für den immer grotesker werdenden Wettbewerb um Aufmerksamkeit in diesem politischen und kulturellen Zentrum des Landes. Seit 2003 verleiht ein Verein mit dem Namen Netzwerk Deutschland den gut dotierten Quadriga-Preis. Ehrungen an ehrenswerte Geehrte. Die bekommen jeweils am Tag der deutschen Einheit eine stattliche Summe Geld und für den Fenstersims noch eine hübsche Kopie der Quadriga dazu. Verliehen wird das Ganze von einer Jury, in welcher Politiker, Historiker und andere ehrenwerte Menschen sitzen. Unter den Ausgezeichneten waren bisher unverdächtige Politiker wie Helmut Kohl und Gerhard Schröder, Lothar de Maizière und Václav Havel, unverdächtige Künstler wie der Schauspieler Armin Müller-Stahl, erfolgreiche Architekten wie Norman Foster und so weiter und so fort. Verliehen wurden die Preise an all diese Leute, weil sie, laut Statuten, vorbildliche Persönlichkeiten seien, welche Werte vertreten, Vision, Mut, Verantwortungsbewusstsein. Vision, Mut, Verantwortungsbewusstsein, das passe zu Wladimir Putin wie eine Faust aufs Auge, wie Oppositionelle nach Sibirien, wie Parteienverbote in die Demokratie, meinten nach Bekanntgabe der Entscheidung Politiker und Publizisten von links bis rechts. Die Empörung war groß, nur zurücknehmen konnte man den Preis ja auch nicht, ohne Putin, ohne Russland vor den Kopf zu stoßen. Und wer will das schon? Jetzt wird der Preis einfach ausgesetzt, dieses Jahr nicht verliehen. Das wird Herrn Putin nicht viel besser gefallen. Im Außenministerium und im Kanzleramt hier in Berlin zieht man sozusagen die Köpfe ein und schaut, was da weiter passiert. Nächsten Montag und Dienstag finden in Hannover nämlich zweitägige deutsch-russische Regierungsgespräche statt, im Zeichen der vertieften Freundschaft. Da wird es unter Freunden einiges zu bereden geben, wenn überhaupt. Dieses Quadriga-Preisvergabedebakel ist Symbol eines grotesken Wettbewerbes. Nach amerikanischer Manier findet heute in Deutschland fast täglich irgendeine Ehrung irgendeines Vereins für irgendwelche Leute statt. Um da nicht unterzugehen, müssen die Geehrten immer prominenter sein. Zuerst ein mutiger Künstler, dann die Bürgerrechtlerin, dann der Bundeskanzler. Ja, und dann? Irgendwann landet man dann bei der Kategorie Barack Obama, um das Haus voll zu bekommen. Und das bereits gebuchte Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin ist groß. Und Barack Obama hat im Moment wenig Zeit. Überzeugende einheimische Alternativen drängen sich auch nicht auf. Baron zu Guttenberg etwa fällt weg, logisch, weil er den Preis schon im letzten Jahr entgegennahm.
Jetzt kennen wir also die Eigenkapitalsünder unter den europäischen Banken, die Europäische Bankenaufsicht zum Test gestresst hat. Jedenfalls ist es die Absicht des Stresstests zu zeigen, wer wie aufgestellt ist. Wir sprechen gleich mit Professor Urs Birchler über diese Anlage und die Banken, werfen aber zuerst einen Blick nach Spanien. Denn das Land stellt erneut mit 5 von insgesamt 8 durchgefallenen Geldhäusern den Hauptharst der Versager. Da sind natürlich schnell alte Vorurteile zur Hand und das alles sorgt für zusätzliche Nervosität an den internationalen Finanzmärkten. Dazu bestehe allerdings bei nüchterner Betrachtung der Dinge kein Anlass, wie der RS-Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind erklärt.
Die Ergebnisse des europäischen Bankenstresstests haben in Spanien nur wenig Überraschung ausgelöst, dafür umso mehr Irritationen. So betonte Nationalbankchef Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nach seiner Auffassung hätten alle spanischen Geldhäuser bestanden. Dass dem aus Sicht der europäischen Bankenaufsicht nicht so sei, beruhe lediglich auf deren fliegendem Kriterienwechsel während bereits laufendem Test. Denn ursprünglich sollten auch krisenspezifische Rückstellungen auf das Eigenkapital angerechnet werden, was dann aber von den Londoner Buchprüfern im letzten Moment wieder verweigert wurde. Drum fehlten am Ende den 5 durchgefallenen spanischen Banken zusammen 1,6 Milliarden Euro in den Bilanzen, obwohl sie gleichzeitig mehr als das Zehnfache, nämlich 17 Milliarden, an Krisenrücklagen vorweisen konnten. Unter dem Strich bedeutet dies, dass keine dieser Banken zusätzliches Kapital benötigt. Keines der 5 durchgefallenen Bankhäuser ist außerdem auch nur im entferntesten systemrelevant und auch in ihrer gesamten Bilanzsumme sind sie es bei weitem nicht. Vielmehr handelt es sich bei 4 der 5 um Sparkassen, deren Schwächen längst bekannt waren und die unter dem Druck der spanischen Nationalbank gerade deswegen zu Fusionen gezwungen wurden, die nun aber eben noch nicht abgeschlossen und konsolidiert sind. Dass gleich mehrere deutsche Landesbanken demselben Schicksal nur um Haaresbreite entgingen und sich die nach denselben Kriterien gar durchgefallene hessisch-thüringische Landesbank Hellaber dem Versagerverdikt nur durch ihren Rückzug aus dem Test in letzter Minute entzog, habe das Gesamtergebnis zusätzlich verzerrt, wird in Madrider Finanz- und Regierungskreisen nicht ohne Bitterkeit vermerkt. Mit solchen Manövern und Mätzchen bewege man sich am Rande der Manipulation, zementiere bloß wohlfeile Vorurteile an den Finanzmärkten und leiste der ohnehin angekratzten Glaubwürdigkeit solcher Stresstests einen zusätzlichen Bärendienst. Trotz all dieses Verdrusses bleibt den Spaniern auch noch eine kleine Genugtuung. Nachdem letztes Jahr bereits die beiden Großbanken Santander und Bilbao Vizcaya Argentaria zur Spitzengruppe der Testkandidaten gehörten, kann diesmal auch noch die mallorquinische Banco March mit einem Glanzresultat dazu. Und dieses Trio ist, im Gegensatz zum durchgefallenen Quintett, sehr wohl systemrelevant, repräsentiert es doch zusammen fast 2/3 der spanischen Bilanzsummen.
Spanische Irritationen von Alexander Gschwind. Irritiert und wenig überzeugt hat der Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht auch viele andere. Ich sprach mit Urs Birchler über diese Tests und die Situation der Banken. Er ist Professor for Banking am Institut für Schweizerisches Bankenwesen der Uni Zürich. Ich fragte Urs Birchler, wenn 2/3 der getesteten Institute gute Noten erhalten, ist dann die Bankenwelt nicht doch stabiler als befürchtet? Ist das ein Zeichen der Entwarnung?
Nein, das ist es nicht. Man muss hier die Perspektive ein bisschen sehen. Die EU hat ja schon mal Stresstests durchgeführt und sind keineswegs die Banken untergegangen, die dort als graue Schafe identifiziert wurden. Hingegen kamen dann die irischen Banken ziemlich schnell, die beim Stresstest die Hürde noch genommen hatten. Die Prognosequalität dieses Stresstests, die ist sehr beschränkt.
Das heißt, wenn Sie die irischen Banken ansprechen, mit so einem Szenario muss man dieses Mal auch rechnen. Banken, die durchkommen und dann doch bankrott gehen.
Die aktuellen Stresstests, das ist das Problem, die zielen eigentlich am Kern der Krise vorbei. Sie haben eine gute Fragestellung drin, nämlich was würde passieren mit den Banken bei einem starken Zinsanstieg? Und mit einem solchen Zinsanstieg muss man als Szenario durchaus rechnen, weil die EZB die aufkeimende Inflation bekämpfen will. Das geht nur über höhere Zinssätze. Aber was nicht in den Stresstests drin ist, sind die Folgen eines Staatsbankrotts in der EU, wie er beispielsweise in Form von Griechenland relativ unmittelbar ansteht.
Warum macht man sie dann nicht ehrlich?
Weshalb die Stresstests das Hauptproblem, eine mögliche Zahlungsunfähigkeit eines EU-Mitgliedlands, nicht einbezogen, hat 2 Gründe. Zum einen können die EU-Behörden das Wort Zahlungsunfähigkeit eines Mitglieds fast nicht in den Mund nehmen. Das andere im Rahmen der Stresstests ist aber ein Problem, das man heute, wo die Finanzmärkte so labil sind, hat. Man kann fast nicht mehr messen, ohne zu stören. Wenn ein Ergebnis eines Stresstests öffentlich gemacht wird und das Ergebnis ist kritisch, dann müssen Sie mit Reaktionen rechnen, das heißt, Sie verstärken letztlich das Problem. Wenn Sie das nicht einkalkulieren, dann macht man Ihnen den Vorwurf, Sie haben die Krise noch verschärft mit Ihrer Stellungnahme oder mit Ihrem Rating. Und das ist ja genau der Vorwurf, den sich die Ratingagenturen in den letzten Tagen anhören mussten. Wenn Sie die mögliche Verschärfung der Krise durch ein negatives Resultat eines Stresstests einkalkulieren und das vermeiden wollen, dann müssen Sie ein Stück weit lügen.
Urs Bichler, bräuchte es statt dieser Stresstests nicht einfach schnellere und härtere Auflagen für die Institute?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Die Behörden müssen sich aber natürlich bei ihren Auflagen auch auf eine faktische Grundlage stützen können. Deshalb brauchen sie die Stresstests, die den Banken gegenüber belegen, ihr habt nicht genug Kapital, um gegen ungünstige Entwicklungen gewappnet zu sein.
Nicht mitgemacht bei diesen Stresstests haben ja die Schweizer Grossbanken. Wie sieht es eigentlich mit denen beiden aus? Wie sind denn die aufgestellt?
Bei den Stresstests, wie sie jetzt gerade die EU gemacht haben, hätten die Grossbanken vermutlich nicht schlecht abgeschnitten, die Schweizer Grossbanken. Die Stresstests beziehen sich ja auf eine Erhöhung des Zinsniveaus und von solchen Erhöhungen des Zinsniveaus sind erfahrungsgemäß eher die kleineren oder die im Hypothekargeschäft tätigen Banken betroffen. Würde man einen Stresstest machen, der auch die Abhängigkeiten innerhalb des Interbankensektors, die internationalen Abhängigkeiten zeigt, dann würden entsprechend die Grossbanken sicher in der EU, in kleinerem Maß auch der Schweiz, schlechter abschneiden.
Weiten wir den Blick etwas aus, Stichwort Griechenland. Es gibt ja den Vorwurf, man verzichte auf eine Umschuldung von Griechenland, um eben die Banken zu schützen. Würden die denn in Ihren Augen eine solche Umschuldung prestieren? Könnte die Bankenwelt das überleben?
Das sogenannte Griechenland-Problem ist tatsächlich in erster Linie ein Bankenproblem. Ich glaube, das Problem Griechenland wäre längst gelöst im Sinne einer Schuldenkürzung, wenn nicht die Gläubiger Griechenlands empfindliche Institutionen wären. Das sind nicht nur Banken, das sind Pensionskassen, das sind letztlich die EZB selber indirekt.
Es war ja insgesamt jetzt die letzte Woche eine sehr turbulente Woche. Unsicherheiten, europäische Hängepartie, die EU-Finanzminister basteln an einem zweiten Rettungspaket. Wie gefährdet, wie instabil ist denn eigentlich der Euro?
Also die Rettungsaktion, wenn man das Wort überhaupt verwenden darf, der EU-Politiker, das ist ein seltenes Stück wirtschaftspolitischer Verantwortungslosigkeit. Eigentlich geht es darum, Zeit zu gewinnen, während der man die Gläubiger Griechenlands, vor allem im Bankensystem, aus der Schusslinie nehmen kann und zunehmend Guthaben gegenüber Griechenland auf die öffentliche Hand oder auf die EZB, was auf selber rausläuft, verlagern kann. Man nimmt sogar in Kauf bei dieser Rettungsübung, dass man den Euro gefährdet, der grundsätzlich überhaupt nicht gefährdet wäre. Wenn Griechenland nicht hätte zahlen können, dann hätte Griechenland nicht zahlen können, das ist kein Problem des Euro. Wenn Griechenland, was ich nicht ganz realistisch finde, aber diskutiert worden ist, wenn Griechenland aus der Eurozone ausgetreten wäre, dann wäre der Euro ebenso wenig untergegangen wie eine Schulklasse, bei der schwächste Schüler austritt. Ich bin trotz der politischen Fehler, die gemacht worden sind, der Meinung, der Euro wird die Krise überleben. Vielleicht ist es sogar so, dass die Krise noch schwieriger sein muss, damit die Politiker sehen, diese ganze Schutzschirmidee und den Schutzschirm immer größer machen. Das funktioniert nicht. Wir müssen zurück zur Realität und wir trennen wieder zwischen den Schuldenproblemen und zwischen der Geldpolitik. Das heißt, die EZB konzentriert sich auf den Euro.
Das war Urs Birchler, er ist Professor for Banking am Institut für Schweizerisches Bankenwesen an der Universität Zürich. Am Ende des Tages waren es über 40 Tote. Diese erschreckend hohe Zahl meldeten die Demonstranten in Syrien gestern Abend. Das Regime widersprach. Sicher aber ist, dass der Aufstand von Freitag zu Freitag an Größe und Kraft zunimmt und er scheint auch die Hauptstadt Damaskus immer mehr zu erfassen. Die Gegner des syrischen Regimes befassen sich inzwischen bereits mit der Ära nach Präsident Assad. Irene Meyer.
Der Ramadan naht, der Fastenmonat, in dem die gläubigen Muslime jeden Tag in die Moschee gehen. Der syrische Präsident Assad muss damit rechnen, dass dann der Aufstand gegen ihn weit massiver werden könnte. Diejenigen, die seit März auf die Straßen gehen und seinen Sturz fordern, sind entschlossen, weiterzumachen. Weder das Angebot zum Dialog noch die brutale Niederschlagung des Aufstandes halten sie davon ab. Die renommierte Organisation International Crisis Group spricht in einer ausführlichen Analyse vom möglichen Selbstmord des Regimes in Zeitlupe. Assad mache zu viele Fehler und habe den Aufstand von Beginn weg falsch interpretiert, heißt es im Bericht. Dass die Islamisten eine Rolle spielten, dementiert die Crisis Group nicht, hält aber die Argumentation von Assad, es handle sich um eine Verschwörung gegen das Regime, für übertrieben und falsch. Die Oppositionellen sprechen in diesen Tagen von etwa 1 Million Demonstranten. Syrien hat 21 Millionen Einwohner. Doch für den Präsidenten kann dies keine Beruhigung sein, denn der Aufstand wächst. Aleppo und Damaskus sind nun im Visier beider Seiten. Das Regime versucht mit allen Mitteln, den Aufstand von diesen beiden Städten fernzuhalten. Die Opposition dagegen will ihn hineintragen, dorthin, wo vor allem die sunnitische Elite lebt, in die Zentren der Wirtschaft. Diese Geschäftsleute könnten die Entscheidung gegen Assad bringen. Es ist umstritten, ob dies geschehen wird, sind doch diese Eliten mit dem Regime eng verbunden. Die Wirtschaft Syriens leidet unter der gegenwärtigen Situation. Viele Bereiche sind gelähmt. Der Tourismus, die größte Einnahmequelle, ist versiegt. Die Oppositionellen setzen nun verstärkt auf den Versuch, die Wirtschaft weiter zu schwächen. Mit Streiks, um mehr Bürger zu mobilisieren, auch solche, die nicht auf der Straße demonstrieren wollen. Darüber hinaus beschäftigt sich die syrische Exil-Opposition bereits mit der Zeit nach Bashar al-Assad. An einer Konferenz in Istanbul hat sie einen 4-Punkte-Plan beschlossen, der außer dem Sturz des Präsidenten allerdings nur Allgemeinplätze enthält. Kein Wunder sind sich doch die verschiedenen Oppositionsgruppen fast von A bis Z uneinig. Die Gräben gehen kreuz und quer durch die Bewegung. Zwischen Islamisten und Liberalen, genauso wie zwischen Exil-Syrern und denjenigen, die im Land sind. So fürchtet etwa die im Untergrund lebende Regimegegnerin Suher al-Attassi, dass die Syrer im Exil für die Aufständischen sprechen würden. Es sei viel zu früh für eine solche Konferenz und die Frage einer Übergangsregierung, sagt sie. Ein Treffen, das Oppositionelle in Syrien parallel zur Istanbuler Konferenz in Damaskus abhalten wollten, ist abgesagt worden. Am Tagungsort seien gestern 8 Menschen erschossen worden, heißt es.
Vor 6 Jahren herrschte Katzenjammer in der Genfer Fußballwelt. Nach 115 Jahren in der obersten Liga ging Servette Genf Konkurs. Morgen aber feiern die Genfer ihre Wiederauferstehung. Ihr Club ist wieder dabei in der Super League. Möglich gemacht hat diesen Traum der Clubbesitzer und Hauptsponsor, der iranische Geschäftsmann Meshit Bishyar. Der fordert nun unmissverständlich Unterstützung von der Genfer Wirtschaft und Politik. Westschweiz-Korrespondent Patrick Müllhauser.
Vor 3 Jahren hat Meshit Bishyar den Fußballclub Genf übernommen und viel Geld investiert. Kredit aus der Bevölkerung hatte er keinen, erinnert sich der 55-Jährige.
When I started, nobody believed. Maybe in their heart they laugh.
Niemand habe an ihn geglaubt und manche hätten sich im Verborgenen gar lustig über ihn gemacht. Die Kritiker sind verstummt. Ziel sei nun, in 3 Jahren Schweizer Meister zu werden.
If you work hard, you can achieve.
Meshit Bishyar verkündet seine hochgesteckten Ziele selbstbewusst, in einer absoluten Selbstverständlichkeit. Ungewohnt für eine Stadt, in der immer noch protestantisch-kalvinistische Bescheidenheit gelebt wird.
I'm sure I'm going to touch my fruit very soon.
Bald werde er die Früchte seines Engagements ernten können, lächelt der Iraner. Hinter diesem Lächeln verbirgt sich ein knallharter Geschäftsmann, Chef einer weltweit tätigen Holdinggesellschaft im Bereich Rohstoffhandel, Finanzen und Luxusgüter. Erst kürzlich hat Bishyar die Löhne seiner Angestellten in seiner Bijouterie in Genf zurückgehalten, weil er mit dem Einsatz des Personals nicht zufrieden war. In Genf reagiert der Mann mit Befremden. Erst als ihm sein Anwalt Robert Ensler erklärte, dass dies illegal sei, zahlte Bishyar die Löhne. Robert Ensler spielt eine zentrale Rolle im Machtgefüge rund um Meshit Bishyar. Er ist das Bindeglied zwischen dem Iraner und Genf. Der 59-jährige Ensler war 15 Jahre lang Genfer Staatsschreiber und galt als der starke Mann in der Regierung, als heimlicher König. Nun besitzt Robert Ensler das volle Vertrauen seines Auftraggebers.
Il sait que si quelque chose est assigné, il n'a pas besoin de le lire. Donc ça fait partie de ce lien de confiance qu'on a développé depuis maintenant quelques mois et quelques années.
Bishyar unterzeichnet die Dokumente, die er ausgearbeitet habe, ohne sie vorher durchzulesen, sagt Ensler stolz. Der ehemalige Staatsschreiber gehört sozusagen zur Familie des Iraners. Ensler ist einer der 3 Vizepräsidenten des Fußballclubs Servette Genf, zusammen mit den beiden Söhnen von Bishyar. Im Gegenzug öffnet Ensler seinem Auftraggeber die Türen zu den Teppichetagen der Genfer Politik und Wirtschaft. Ensler kennt alle Mächtigen des Kantons. Er selbst ist Verwaltungsratspräsident des größten Ausstellungszentrums Balexpo, wo alljährlich der Autosalon stattfindet. Als Partner einer renommierten Genfer Anwaltskanzlei hat er zudem mehrere Verwaltungsratsmandate für Handels- und Finanzunternehmen. Wenn einer Geld in den Fußballclub holen kann, dann er.
Vous savez que Genève est une ville riche sur le plan économique et sur le plan financier.
Genf sei eine reiche Stadt. Hier müsste es möglich sein, einen Fußballspitzenclub finanzieren zu können, sagt Ensler. Allerdings haben im internationalen Genf nur noch wenige Firmen einen Lokalbezug. Investoren zu finden dürfte deshalb trotzdem schwierig werden. Meshit Bishyar schlägt deshalb einen schärferen Ton an. Er fordert ein stärkeres Engagement der Genfer Wirtschaft und Politik im Fußballclub.
They have to come around me. I was alone, but it is not possible to continue alone. This is ugly. This is bad.
Alleine weiterzumachen sei hässlich und schlecht. Die Kantonsregierung, weiß er, hat er in der Hand. Dem Staat gehört nämlich das neue Fußballstadion. 140 Millionen Franken hat es gekostet, viel mehr als geplant. Bezahlt haben es zum größten Teil die Steuerzahler. Doch in den letzten Jahren war das Stadion meist leer. Vor wenigen Wochen nun hat die Kantonsregierung wohl oder übel den Stadionbetrieb dem Fußballclub Servette übertragen. Schweren Herzens, wie Regierungsratspräsident Marc Müller sagt.
Ça n'était pas une décision facile à prendre sur le plan politique, notamment en raison de toutes les polémiques qui ont entouré la construction du stade pendant plusieurs années.
Immerhin erfülle das Stadion nun wieder seinen eigentlichen Zweck, betont Müller. Fragt sich bloß, wie lange. Zögern Politik und Wirtschaft weiterhin, dann könnte Meshit Bishyar bald die Geduld verlieren.
Eine Art Genfer Dribbling, das war Patrick Müllhauser. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Afra Galati, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.